Wir bekamen jetzt gerade vom 30. Juli 1985 einen Aufruf an alle Gläubigen. Christen, Moslems, Israeliten, ihr seid alle Brüder. Ihr habt denselben Glauben und dieselbe Hoffnung. Ihr glaubt an den einen und einzigen Gott, den Schöpfer und den Herrn. Ihr wartet auf den Tag des Gerichts, das Kommen der neuen Welt, wo Gerechtigkeit herrschen wird. Und ihr wollt euren Glauben und eure Hoffnung in der Welt ausbreiten. Ihr seid Sachwalter der moralischen und geistlichen Werte, die die Evolution der Menschheit bestimmen. Nun aber sind diese Prinzipien bedroht durch den Unglauben und den Materialismus, die Entfesselung der Kräfte des Bösen, die Lüge, den Hass und die Gewalt. Daher ist es eure Pflicht, einander näher zu rücken und euch zu vereinen, um der Sache der Gerechtigkeit und des Friedens durch brüderliche Liebe zu dienen. Das evangelische Zentrum lädt euch ein zu gemeinsamem Gebet für die Annäherung der Monotheisten, damit sie gemeinsam der Sache Gottes und der humanen Brüderlichkeit dienen. Sie entschuldigen, dass ich so dumm war und nun auch noch Propaganda für das Ding machte. Aber das ist die Realität heute. Und die Mehrheit der evangelischen und katholischen Christen und Führer und Pfarrer und Bischöfe, einschließlich des Papstes, haben diese Wellenlänge in ihre Verkündigung aufgenommen. Die Moslems lachen darüber. Das haben die meisten Christen noch gar nicht begriffen. So ein Nonsens sagen die, was die da sagen. Wir aber sind gezwungen vom Evangelium her, den Islam unter die Lupe zu nehmen. Nicht im Hochmut, nicht im Stolz, nicht als die, die meinen, sie seien besser als die Moslems. Im Gegenteil, wir haben uns als Gerettete durch Christus als die erkannt, von denen Paulus sagte, und der größte aller Sünder bin ich. Aus dem Grunde stellen wir uns nicht über die Moslems, sondern unter sie. Nicht nur in Liebe, sondern auch in der Erkenntnis unserer eigenen Unfähigkeit und Schuld. Deshalb, wenn wir von antichristlichen oder falschen Aussagen Mohammeds im Koran und im Islam reden, hat das nichts mit einer oberflächlichen oder persönlichen Antipathie oder Verurteilung zu tun, sondern geht es ausschließlich um die Ehre Jesu Christi und des Evangeliums. Wir wollen dieses Thema einteilen in verschiedene Gebiete und zuerst die Dogmatik unter die Lupe nehmen und dann die Ethik. In der Dogmatik beginnen wir mit dem Geburt und Wesen Christi. Nach dem Islam und Koran ist Jesus Christus nicht von Gott geboren worden, er wurde lediglich geschaffen. Sure 3, 47 und 49, Sure 19, Vers 35. Damit gibt es im Islam keine Fleischwerdung Gottes. Es gibt auch keine Möglichkeit dazu und besteht keine Notwendigkeit dazu, denn Allah ist größer, unerreichbar fern. Er ist der Ewige und die Schöpfung ist zeitlich. Er ist die Ursache, die Schöpfung ist Wirkung. Der nächste Punkt ist, dass Gott nicht der Vater Jesu Christi ist nach dem Islam, sondern nur sein Schöpfer. Wiederum Sure 19, Vers 35 und Sure 112. Das bedeutet automatisch, Christus ist nicht Gottes Sohn, sondern lediglich Sohn der Maria. Er wurde weder von Gott adoptiert, noch wurde er durch den Heiligen Geist geboren. Es gibt deshalb auch im Islam keine heilige Dreieinigkeit. Sure 3, Vers 64, Sure 4, 171. Sagt nicht Dreiheit, das wäre besser für euch. Genauso noch einmal Sure 112, wo es heißt, Gott zeugt nicht, Er ist also kein Vater. Gott wurde nicht gezeugt. Er ist also kein Sohn. Und keiner ist ihm gleich. Auch der Heilige Geist ist nicht Gott in Person, sondern nur eine geschaffene Größe. Wenn wir das erkennen, dann begreifen wir, dass die Grundvoraussetzung zum christlichen Geist im Islam fehlt. Nach dem 1. Johannesbrief Kapitel 2 und 4 ist das Zeichen des Antichristen. Nicht wir sagen, der Islam ist antichristlich, sondern das ist die Aussage der Heiligen Schrift. Und wir müssen den Mut haben, die Heilige Schrift, Heiligen Schrift und Maßstab sein zu lassen. Lesen Sie Kapitel 2 des 1. Johannesbriefes und lesen Sie das 4. Kapitel, damit Sie das genau bekommen. Sie kennen den Vater und den Sohn nicht, deshalb sind Sie vom Antichristen. Sie widersetzen sich der Tatsache, dass Gott Fleisch wurde, deshalb sind Sie vom Wiederchrist. Christus dagegen ist im Koran nur ein Sklave Allahs, Sure 19, Vers 30, Sure 472, Sure 43, Vers 59. Er ist nur ein Prophet, Sure 19, Vers 30 und an vielen anderen Stellen. Er gilt als ein Gesandter Allah, als ein Botschafter, als ein politisch Bevollmächtigter. Das kommt 10-mal im Koran vor, 3, 49 und 53 und viele andere Stellen. Er gilt als Zeichen. Zeichen heißt Aya oder Aye. Und wenn man das Wort Zeichen im Zusammenhang liest, heißt es Ayatollah. Khomeini ist ein Zeichen, ein Wunder Gottes, so wie Christus als Zeichen und Wunder Gottes verstanden wird. Islamisch gesehen steht also Christus beinahe auf einer Ebene wie Khomeini. Ich sage Ihnen dann immer bloß, jetzt vergleicht das mal gut, wenn Christus das christliche Zeichen Allahs ist und Khomeini das islamische Zeichen, seht ihr einen Unterschied, dann grinsen Sie und dann ist die Sache schon beantwortet. Er gilt als Gnadengabe, aber nicht als Geber der Gnade. Er gilt als Zeichen Allahs, aber nicht als Ebenbild Gottes. Er gilt als einer der guten und fehlerlosen Propheten, 3,46, aber das basiert auf einem falschen Sünden- und Heiligkeitsverständnis im Islam. Dann vor allem, Isa ist nicht Jesus, sondern Isa heißt dem Wortlaut nach Esau, und Esau ist was anderes wie Jesus. Ich weiß, dass in den syrianischen Kirchen das Wort Jesus als Isa ausgesprochen wird und Mohammed es von dort wahrscheinlich gehört hat, aber der Grundsatz gilt, dass Jesus dem Inhalt nach etwas völlig anderes ist als Isa im Islam. So viel zum Geburt und Wesen Christi. Wir kommen zum Leben Christi. Nach dem Koran ist Christus unter dem islamischen Gesetz, Sure 19, Vers 31, denn er muss das Salat, also das Hauptgebet des Islams, erfüllen, 5-mal am Tag beten und den Zakat, die Almosensteuer, bezahlen. Er hat das Gesetz nicht vervollkommt, sondern nur bestätigt, 3,50. Er hat Veränderungen des Gesetzes bewirkt, nämlich Speiseverbotsordnungen anders gestaltet. Er hat nicht ein Neugesetz gebracht, sondern war lediglich der Bestätiger des islamischen Urgesetzes. B. Nach dem Islam bringt Jesus falsche Prophezeiungen und falsche Reden. Nach 3,46 hat er als Kind in der Wiege geredet. Das war seine Bestätigung von Allah, dass er ein Prophet gewesen sei. Es war ein falsches Redewunder, das unbiblisch ist und einen Nonsens darstellt. denn Jesus war wahrhaftiger Mensch und kein Magier. Der Heilige Geist hat in verschiedenen Sprachen bei seiner Geburt geredet oder wurde in verschiedenen Sprachen verstanden, aber nicht das eben neugeborene Kind Jesus. Dabei hat er in Sure 19, Vers 24 bis 26 seine Mutter als erstes zur Anwendung einer List und Täuschung aufgefordert. Der Inhalt der Rede des Neugeborenen war also schon von vornherein Betrug oder ein lügenhafter Trost. Genauso Vers 30 bis 33. Der Geist in den Reden Jesu ist nicht der Heilige Geist nach dem Koran. Er bringt auch falsche Prophezeiungen. 3 Vers 49 heißt, ich prophezeie euch, was ihr an Vorräten in euren Häusern aufbewahrt und was ihr esst. Jesus hat ja kein Interesse daran, den Leuten da nun zu sagen, wie viel sie Geld im Geldbeutel haben, denn er kennt das Herz der Menschen und die Realität Gottes. Er hat den Namen des Vaters geoffenbart. Das war seine prophetische Revolution. Das bedeutet, dass die Prophetie Christi im Koran absolut unbiblisch ist und dem Inhalt nach nichts zu tun hat mit wahrhaftiger Offenbarung. Dazu gehört auch das falsche Gottesverständnis. Christus sagt nach dem Islam, Gott ist mein Herr. Er sagt nie, Gott ist mein Vater. Es ist also dem Inhalt nach eine mangelnde Aussage, die Jesus in den Mund gelegt wird. Wir haben also im Islam falsche, mangelhafte Reden und Prophezeiungen, die das Evangelium entstellen oder gar nicht kennen. Es gibt niemals ein Ich-Bin-Wort und keine Hoheitsbezeugung im Sinne des Neuen Testaments. Dazu kommen auch die falschen oder mangelhaften Taten. Es steht die Geschichte von der Vogelschöpfung im Koran, dass Christus, so wie es in einem apokryphen Evangelium steht, aus Lehm einen Vogel formte und hineinblies und wegflog der Vogel. Es sind hier Zeichen in Jesus gelegt worden, die nichts mit seinem Heilandshandeln zu tun hat. Er hat gespielt mit der Materie und hat nicht gerettet und nicht geheilt. Das war nicht Jesus. Das ist ein anderer Geist. Oder die Geschichte von dem Tisch in der Wüste. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und die hatten Hunger und Durst. Und die sagten zu ihm, könntest du uns nicht einen Tisch bereiten? Und die Geschichte mit Tischlein deck dich, die ist islamisch. Nur so am Rande bemerkt. Und er sagte dann, der Tisch komme herab und dann war ein Tisch drauf. Nur die Diskussion im Islam geht nicht so sehr über Jesus, sondern was auf dem Tisch drauf war. Denn das muss ja ein Paradies, ein Tisch vom Himmel gewesen sein in der Wüste. Deshalb, der Tisch in der Wüste kann 5, 113 bis 117 nachgelesen worden. Dann werden die Wunder und Heilungen von Jesus im Koran bezeugt. Aber er tut sie nicht in eigener Autorität, sondern nur mit der Erlaubnis Allah oder durch die Stärkung des Heiligen Geistes. Er ist nur sozusagen der Schraubenzieher in der Hand Gottes. Er ist nicht der Herr oder der Sohn, noch der Arzt oder einer, aus dem etwas herauskommt. Es gibt keine Anbetungsannahme oder Herrlichkeitserscheinung. Genauso ist der Tod und das Sterben Christi verdreht. Wir haben gestern schon darüber gehört, dass zwar vom Sterben Christi geredet wird in 3,56 und 6,118, aber die islamische Theologie legt das in die Zukunft nach der Wiederkunft Christi. Vielmehr konzentriert sie sich auf die Aussage, dass es keine Kreuzigung gab, 4,157. Deshalb hat der Islam auch keine Vergebung der Sünden, weder für alle Menschen noch für die Moslems. Es gibt im Islam keine Heilsgewissheit, keine Rechtfertigung aus Gnaden, sondern nur eine Art Werksgerechtigkeit aus dem Gesetz. Der Islam ist also eine Gesetzesreligion neben aller Anbetung und steht nicht im Zeitalter der Gnade mit Bewusstsein drin. Dazu kommt die andere Sache, die wir nun schon mehrere Male gehört haben und wir werden sie noch öfters repetieren, dass es in ihr Bewusstsein hineingeht. Es gibt im Islam keinen Realtod Christi. Er ist nicht in Wirklichkeit gestorben, sondern nur ein ihm ähnlicher wurde gekreuzigt. In einer Version ist er sogar vom Kreuz herabgestiegen, nachdem er für kurze Zeit gekreuzigt war. Damit gibt es aber auch keine Stellvertretung, keinen Opfertod, keinen Mittler, kein Lamm Gottes, kein Opfergedanke. Der wurde systematisch aus dem gesamten Koran und Islam herausgenommen. Vielmehr wird sein Tod nach seiner Wiederkunft hineingelegt. Eine Andeutung darauf findet man in Sure 4, 159. Das heißt also, der Zentralbegriff unseres Glaubens, das Kreuz, ist aus der Geschichte herausgerissen worden. Mindestens hat der Islam versucht, das zu tun, sozusagen das Kreuz aus der Weltkugel herauszureißen, als ob es nie existiert hätte. Und da gibt es noch Leute, die dann sagen, ihr seid alle Brüder, ihr habt alle denselben Glauben und dieselbe Hoffnung. Ich weiß nicht mehr, wie man das sagen muss. Das ist also eine schreckliche Angelegenheit. Damit gibt es auch im Islam keine Auferstehung Christi von den Toten. Kein Sieg über den Tod, kein Sieg über Satan, kein Sieg über die Sünde, keine Überwindung des Gerichtes. Das ist alles nicht drin. Es gibt keinen Geistleib Christi. Durch die Leugnung der Kreuzigung und durch die Bezeugung der Himmelfahrt Christi wie Elia leibhaftig ist all das eigentliche Geschehen von Tod und Auferstehung Jesu gelöscht, undiskutabel geworden. Alles, was im zweiten und dritten Glaubensartikel drinsteht, fehlt im Islam mit allen seinen Konsequenzen. Es gibt auch keine Hoffnung, keinen Geistleib Christi, keine Auferstehungshoffnung für den Menschen. Mohammed ist noch im Grab und im Zwischenzustand, aber Christus ist auferstanden. Sie merken also, alle entscheidenden Heilstatsachen und Stationen im Leben Christi leugnet der Islam. Vielmehr spricht er von der Himmelfahrt, 3, 54 und 55. Aber die Himmelfahrt ist eine List Allahs, mehr noch als eine List, die größte List, mit der Allah die Menschen an der Nase herumgeführt hat. Dort heißt es, die Menschen sind Betrüger und Gott ist ein Betrüger und Gott ist der beste aller Betrüger. Und dann kommt wohlgemerkt in dem Zusammenhang der Satz, und er hat Jesus einschlafen lassen und hat ihn zu sich emporgehoben. Die Himmelfahrt Jesu wird als die Rettung Jesu von den Juden dargestellt, als eine List Allahs, mit dem er die Juden hereingelegt hat. Zur Rettung seines Gesandten vor den Anschlägen der Juden wird das bezeugt. Nun glauben also die Moslems an den lebendigen Jesus. Aber er sitzt nicht zu Rechten Gottes, sondern ist nur einer der Nahegebrachten, 3,45. Und er ist kein Fürsprecher, sondern nur ein Angesehener. Er ist ein Ärgernis mit seiner transzendalen Existenz, aber kein Grund zur Freude und zur Hoffnung. Und damit, weil er nicht beim Vater ist, sondern nur in der Nähe Allahs, wie die Cherubimen oder wie die Ältesten, gibt es auch keine Ausgießung des Heiligen Geistes im Islam. Es gibt ein falsches Geistverständnis, dass der Engel Gabriel als der Heilige Geist verstanden wird, oder dass der Heilige Geist Christus gestärkt hat, oder dass Gott Adam geschaffen hat durch den Heiligen Geist, oder Christus durch den Heiligen Geist geschaffen wurde. Er wird als Schöpfergeist oder als Übermittler von Botschaften verstanden, aber niemals als Gottheit. Der Heilige Geist im Islam ist ein geschaffener Geist. Vielmehr wird Mohammed oder Khomeini als der Paraklet verstanden. Die Verheißungen Christi, dass er einen Tröster senden würde, wird auf Mohammed ausgelegt. Man muss sich das überlegen, dass Mohammed in Anspruch nimmt, der Heilige Geist zu sein. Er benutzt nicht dieses Wort, aber er sagt, ich bin der verheißene Prophet, der Tröster. Und ich war jetzt im Libanon und sah dort an die Wand geschrieben in Arabisch von der Hisbollah, von der Partei Gottes, Hisbuna, Hisbollah, wa qa'iduna ruhul Qudus. Dort steht also an den Wänden, unsere Partei ist die Partei Gottes und unser Führer ist der Heilige Geist. Wirklich, da steht der Heilige Geist. Damit ist Khomeini gemeint. Khomeini hat den Ehrentitel, dass er der Heilige Geist ist. Und damit begreifen Sie, was unter Heiligem Geist im Islam verstanden wird. Mindestens bei den Schiiten. So dass es deutlich wird, dass die Art und Weise des Heiligen Geistes, wie der Islam ihn kennt, nichts zu tun hat mit unserem, sondern das ist ein antichristlicher, ein antibiblischer Heiliger Geist, ein böser Heiliger Geist. Und deshalb gibt es im Islam keine Wiedergeburt. Das ist Nonsens. Auch wenn die Sufisten noch so sehr hoffen, dass die Liebe Allahs in sie hineinkommt und sie Gebete haben, die beinahe verwechselt werden können mit unseren Gebeten. Die haben vieles abgehört. Und der Teufel spricht auch christlich, wenn es sein muss. Es gibt auch keine Früchte des Heiligen Geistes im Islam, sondern nur Früchte des Fleisches. Denn der Heilige Geist ist nicht drin. Religiosität bedeutet nicht Heiliger Geist. Es gibt auch kein Wissen um den Heiligen Geist. Er ist weder im Denken, noch in der Seele, noch im Leib vorhanden. Die Wiederkunft Christi ist bezeugt, aber mit falschen Traditionen. Christus kommt als der Reformator des Islams. Sie hörten ja schon, dass er alle Schweine umbringt und alle Kreuze von den Kirchen herunterschlägt und dann heiratet und die Welt, besonders die Christen, zum Islam bekehrt. Und dann stirbt er vor dem Gericht. Christus ist nicht der alleinige Richter im Gericht, sondern wird nur die Christen richten, die sich gesträubt haben, an den Islam zu glauben. Allah allein ist der Richter. Es gibt im Islam keine Einheit zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir kommen zur Ethik. So wie die Dogmatik und die Christologie nicht nur falsch und krank, sondern in ihrem innersten Wesen antichristlich ist, so ist auch die Ethik zwar schillernd und an einigen Punkten schön, mindestens für die Männer, aber in Grundwesen in keiner Weise übereinstimmend mit Geist und Wesen Jesu. Beispielsweise erstens, eines der Themen des Islams ist der Stolz und die Macht bei Gott und bei Menschen. Gott wird dargestellt als der Starke und Herrliche, der Mächtige und Erhabene. Jesus kam und sagte, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Im Islam ist einer der Namen Allahs der Hochmütige. Einer der Namen Jesu Christi ist der Demütige. Wir müssen erkennen, dass der Geist des Islams diametral dem Geist Jesu Christi entgegengesetzt ist. Mohammed hat den Geist Christi gesehen. Es gibt eine eigenartige Formulierung im Koran, wo es heißt, dass die Christen die Besten der Feinde der Moslems sind, also die trotz ihrer inneren Ablehnung den Moslems am nächsten stehen, weil sie ihnen Gutes tun. Und das kommt daher, dass sie Priester und Mönche haben, die nicht hochmütig sind. Da steht wörtlich, die nicht groß werden wollen, die nicht versuchen, groß zu werden. Es gab also zur Zeit Mohammeds Menschen, die die Demut Jesu lebten. Mohammed hat nur den Kopf darüber geschüttelt, wie kann man auch so dumm sein. Die wollen nicht einmal was werden im Leben. Die wollen nur dienen. Das hat Mohammed gesehen und nicht verstanden. Wenn Mohammed anstelle von Jesus nach Jerusalem eingezogen wäre und alle hätten mit den Palmwedeln da Hosianna gerufen, der hätte sich sofort die Krone aufgesetzt und sich zum König machen lassen. Aber Jesus ist nicht in die Versuchung gefallen. Er ging den Weg ans Kreuz zu Ende. Nicht? Hier zeigt sich, Mohammed hätte hundertprozentig den Weg der Macht und der Herrlichkeit gewählt und nicht den Weg der Erniedrigung und der Demut. Das sind zwei verschiedene Geister. Dann kennt der Islam die Liebe zum Geld. Das hängt mit dem falschen Segensverständnis zusammen. Der Muslim betet in der Al-Fatiha: Führe mich den geraden Weg, den Weg derer, die du begnadet hast. Gnade heißt Reichtum, viel Frauen, viel Kinder, viel Häuser. So wie Hiob begnadet wurde, nachdem er im Glauben treu geblieben ist. Deshalb wird das Öl als Gnade verstanden, weil die Moslems Allah die Treue gehalten haben. Jetzt können sie die Welt bankrott machen, wenn nicht was anderes geschieht, wie es bereits geschehen ist. Oder der Muezzin vom Minarett ruft etwas Eigenartiges. Auf zum Gebet, auf zum Erfolg. Jedes Mal, die meisten Leute passen meistens nicht auf. Hayya ala salat, hayya ala al-falah. Das heißt, wenn du betest, hast du Erfolg im Leben. Wenn du betest, dann kriegst du Geld. Und dann kannst du Häuser bauen. Und dann wirst du angesehen. Wenn du nicht betest, kommt der Zorn Allahs über dich. Wirst du krank, wirst du arm, wirst du elend, wirst du fallen. Insofern finden wir im Islam das Wort nicht. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Diese völlige Scheidung des Gläubigen vom Besitz ist dem Islam mindestens in seinen Grundlinien nicht bekannt. Natürlich gibt es eine Bewegung der Enthaltsamkeit und eine Bewegung der Selbstverleugnung, aber mehr im Sinne der Kasteiung und mehr im Sinne der sich selbst auferlegten Beschränkung, im Sinne der Werkgerechtigkeit, nicht als Dank für das, was Jesus getan hat. Nicht, Jesus war arm. Wer in die Mission geht, entscheidet sich grundsätzlich für die Armut Jesu. Wer in der Mission Geld verdienen will, soll doch besser zu Daimler gehen oder zu IBM oder zu seiner Firma. Das hat mit Mission nichts zu tun. Es gibt auch keine Versicherung in der Mission. Als ich angestellt wurde, vor 30 oder solchen Jahren, gab es ein interessantes Gespräch mit dem Missionsleiter damals. Er fragte mich: Sind Sie wiedergeboren? Jawohl. Gut, dann wird Ihr Vater für Sie sorgen. Ihr meinte Ihr Vater im Himmel. Anrecht auf ein Gehalt haben Sie nicht, der Herr wird für Sie sorgen. Und wenn Sie krank sind, können Sie Urlaub machen. Im Übrigen gehen Sie los. Das war's. Ich habe keinen Anstellungsvertrag. Das war das einzige Gespräch über die Anstellung. Mehr nicht, weniger nicht. Jesus hat aber 30 Jahre lang gesorgt und wir hatten nie Mangel. Wir hatten allerdings auch nicht mehr, als wir brauchten. Aber mehr, als man braucht, braucht man ja im Allgemeinen auch nicht. Und aus dem Grunde, wer sich für Jesus entscheidet und für seinen Dienst, muss von vornherein im Klaren sein, dass er die Armut Jesu erwählt hat. Er hat keinen eigenen Esel gehabt. Dort steht ein Wort, das dreht einem beinahe das Unterbewusstsein um. Dort heißt es, der Herr bedarf seiner. Das ist eine freundliche Übersetzung. Im Grunde genommen heißt, der Herr ist bedürftig. Der Herr, der Schöpfer aller Dinge, hat sich erniedrigt, dass er etwas brauchte von den Menschen und darum bat. Er wurde nicht zum Bettler, aber er war in einer echten Situation, wo er etwas nicht hatte, was er gebraucht hätte. Wir müssen uns das mal neu einprägen um das Wort von Dr. Thomas zu verstehen. Der Missionar, der das kleinste Gehalt hat, hat meistens die größte Vollmacht. Er hat das in Englisch gesagt. Und das war so ein Nebensatz. Ich kann das bezeugen, was ich gesehen habe von den über 100 Missionaren, dass diejenigen, die nicht so ein eigenes Auto hatten oder alles im Besitz hatten, eine größere Strahlkraft hatten als die, die alles hatten. Eigenartig. Ich habe auch ein Auto von der Mission zur Verfügung gestellt gekriegt. Insofern bin ich also schon wieder zu reich. Aber nun, man darf die Medien und die Technik benutzen. Wir fliegen ja auch im Auto, Flugzeug durcheinander, durch die Welt. Insofern, wir wollen da nicht einen falschen Weg gehen. Aber der Islam ruft zum Reichtum, zum Erfolg. Ich kenne Brüder, die kamen zu Christus und waren erstaunt. Die haben mir das wörtlich gesagt. Ja, wieso? Wieso beschafft ihr uns kein Mädchen? Wir sind doch jetzt Christen geworden und jetzt müsst ihr uns das auch belohnen. Bitte nicht alle. Es gibt Konvertiten, die wirklich Jesus in die Armut nachgefolgt sind. Aber es gibt auch andere. Und das war dann nicht ihre Schuld, sondern das war der Geist des Islams. Denn wenn ein Christ Moslem wird, etwa in Amman, dann kriegt er ganz konkret Geld oder ein Ehestandsdarlehen oder eine Anstellung. Auf zum Gebet, auf zum Erfolg. Ein völlig anderes Denken. Gerade am Geld und am Sex zeigt sich doch der Unterschied zwischen den Religionen. Dann haben wir die Diesseitigkeit im islamischen Denken, dass das Reich Gottes heute gegenwärtig wird, was bedeutet, dass Staat und Politik sich zu einer Einheitskultur verschmelzen. Jesus aber brachte ein anderes Reich und sagte wörtlich, mein Reich ist nicht von dieser Welt, ein geistliches Reich. Er verhieß uns keine Diesseitigkeitsverwirklichung des Reiches Gottes vor seinem Kommen. Wir sind im Zeitalter der Gemeinde und nicht im Zeitalter des allumfassenden Gottesreiches. Dann, wenn wir auf eine ganz praktische Sache kommen, wie wir schon in Sure 4 ausgeführt haben, der Islam erlaubt die Vielweiberei, die Schieden die Ehe auf Zeit, gibt dem Mann das alleinige Scheidungsrecht mit Ausnahme der Türkei und Tunesien und stellt die Frau auf eine tiefere Stufe in allen Bereichen des Lebens, was sich bei der Erbordnung und besonders bei der Gerichtsfähigkeit der Frau zeigt, das Zeugnis von zwei Frauen gilt so viel wie das Zeugnis eines Mannes. Davon lesen Sie bei Jesus nichts. Er hat die Einehe gebracht, er hat keine Ehe auf Zeit erlaubt, er hat keine Scheidung erlaubt von sich aus, sondern die Zusammengehörigkeit von Mann und Frau, solange sie leben, bezeugt. Und Frau und Mann sind gleichberechtigt in allen geistlichen Fragen. Er hat nicht die Eigenart von Mann und Frau verleugnet, aber ihre geistliche Wertung absolut gleich genommen. Die Frauen haben die Auferstehung Jesu Christi bezeugt und nicht die Männer. Die Frauen waren die Evangelisten des Sieges Christi. Das müssen wir Männer uns immer wieder neu sagen lassen. Das basiert auf der Grundtatsache, dass die Frau auch das Ebenbild Gottes von der Schöpfung her ist und war wie der Mann. Denn wenn Sie das lesen in 1. Mose 1, 27, 28, dort heißt es, und Gott schuf dem Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie einen Mann und eine Frau. Hier werden die beiden Geschlechter in Zusammenhang gebracht mit der Ebenbildlichkeit Gottes, die nun im Islam absolut nicht da ist. Schon nicht bei Mann, noch viel weniger bei der Frau. Vielmehr, wie Allah erhaben ist über den Mann, So ist der Mann erhaben über die Frau, so dass es zum Erziehungsrecht des Mannes im Islam kommen konnte, dass er sie stufenweise bis zum Schlagen seinem Willen unterwerfen kann. Das hat nichts mit christlicher Ethik, Liebe und Achtung des Bildes Gottes im anderen zu tun. Das ist ein anderer Geist. Und wer das leugnet, hat es entweder nicht erkannt oder will es nicht erkennen. Dann die Grundfrage des Heiligen Krieges. Viele sagen, das war etwas vom Mittelalter. Ja, die sollen doch dann bitte mal in den Persischen Golf gehen oder in den Tschad oder nach Afghanistan, damit sie sehen, dass der Heilige Krieg heute immer noch propagiert wird und durchgeführt wird und mit Glaubensglut erfüllt gelebt wird. Dort wird gestorben. Wir müssen beim Heiligen Krieg Verschiedenes erkennen. Erstens, Allah gibt den Tötungsbefehl. Was ein Unding für das Neue Testament. Christus hat keinen Apostel mit einer Waffe ausgesandt. Im Gegenteil, als Petrus zur Waffe griff, sagte er, stecke dein Schwert in die Scheide, denn wer zum Schwert greift, wird durchs Schwert umkommen. Das war auch das Urteil Christi über die Kreuzfahrer, die von 1100 bis 1300 den Nahen Osten überfluteten. Sie wurden alle ausgerottet. Und die ihnen halfen, wurden blutig verfolgt, sodass die Christenheit im Nahen Osten als Folge der Kreuzfahrereinfälle vollends dezimiert wurde. Christus gibt keine Legitimation zu einem Religionskrieg. Aber Mohammed hat sich persönlich an Überfällen und an seinem heiligen Krieg beteiligt, hat ihn befohlen, hat ihn sanktioniert, so dass er sagte, nicht ihr seid es, die schießen, sondern Allah ist es, der durch euch schießt. Nicht du hast den Feind getroffen, sondern Allah hat durch dich den Feind getötet. Also eine Generalabsolution für jeden Mord im Zuge des heiligen Krieges. Mit anderen Worten, die Ausbreitung der Religion mit Mitteln der Gewalt oder der List, mit Geld, gehört zu dem Begriff Islam. Islam heißt nicht nur Hingabe, sondern auch Unterwerfung. Nicht nur freiwillige Unterwerfung, sondern auch gezwungene Unterwerfung. Aber wohlgemerkt, nicht nur gezwungene Unterwerfung, sondern auch freiwillige. Dort, wo die freiwillige Unterwerfung sich nicht vollzieht und vollendet, hat der Moslem das Recht, die gezwungene Unterwerfung zu verlangen und durchzuführen. Das heißt nicht nur Friede bringen, sondern Befriedigung durch den Islam. Und wenn gesagt wird, der Islam ist Friede, die Religion des Friedens, Salam und Islam hängen zusammen. Islam ist die vierte Form von Salam und heißt Friedenmachung, Friedensherbeiführung, entweder freiwillig oder Gewalt. So wie Arafat beispielsweise vor der UNO auftrat und sagte, indem er einen Ölzweig schwang, wir wollen den Frieden. Und was immer er koste, wir sind bereit zum Frieden. Wenn ihr aber unseren Frieden nicht wollt, und dann brachte er eine Maschinenpistole vor, dann sind wir bereit, ihn mit der Waffe zu erkämpfen. Da haben sie genau den Islam. Der Islam will den Frieden. Wer das leugnet, der ist oberflächlich. Der Islam ist auch ein Mensch, wie wir. Er hat ein Herz, eine Seele, eine Frau, eine Mutter und da gibt's alle menschlichen Beziehungen in anderer Weise. Er will Frieden. Aber wenn man seinen Frieden nicht annimmt, schießt er. Und dann kommt das kommunistische Wort zum Tragen, wir müssen für den Frieden kämpfen. Und dann haben wir die komischsten Friedensbewegungen, die es gibt, die für den Frieden kämpfen. Sie sagen zwar Frieden, aber machen Sprengstoffattentate und wer weiß was noch alles mehr. Nicht? Das ist ein anderer Friede. Dazu kommt, dass der heilige Krieg des Islams ein Teil der Werkgerechtigkeit ist. Wer in der Sache Gottes kämpft, wird dafür belohnt. Das alles hat nichts damit zu tun, dass man sich jetzt vor Gott opfert. Bitte bewahren Sie sich vor dieser Idee. Es gibt keinen Opfergedanken im Islam, sondern dass man etwas hineinwirft, um mehr dafür zu bekommen. Es geht immer ums Geschäft. Im Koran steht mehrere Male, dein Glaube ist ein guter Handel, ein gutes Geschäft. Dort steht das Wort Handel und Geschäft, wörtlich. Wenn du glaubst, betest, fastest, tust, das ist so etwas, wie wenn du Geld einzahlst auf deine Bank und du kriegst es vielfältig zurück. Allah wird zum Kaufmann degradiert, zum Händler, mit dem man da nun handelt. Dazu kommt der nächste Punkt. Der Islam lässt die Möglichkeit zur Rache offen und verlangt sie indirekt. Die Blutrache ist ein Gesetz im Islam. Allerdings ist es nicht wahr, dass die Blutrache durchgeführt werden muss. Sie kann abgelöst werden durch das Blutgeld. Das bedeutet, dass keine Vergebung im Sinne einer Umsonstvergebung im Islam möglich ist, sondern nur eine Friedensstiftung nach Erfüllung aller Forderungen des Rechts eingeleitet werden kann. Wir Christen sind auf Vergebung programmiert, der Islam aufs Recht. Wer vergibt, tut Unrecht im Islam, denn er hat die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt. Es gibt keine Möglichkeit zur Vergebung. Das Gesetz verlangt Auge um Auge, Zahn um Zahn, Ohr um Ohr, Blut um Blut. Und so heißt es, keine Vergebung ohne Blutvergießen. Wenn Sie sich die Zeit nehmen und in dem Buch der Islam unter die Lupe den Anhang durchlesen, dann können Sie das Grauen und Grausen kriegen. Dort haben wir Ihnen die neueste Form des Gesetzes der Vergeltung aus dem Iran aufgeführt. Da können Sie nachlesen, wenn beispielsweise ein Mann mit einem Auge durch Versehen oder mit Absicht bei einem Autounfall oder irgendwie bei einem anderen Mann dessen Auge verletzt, und er das Auge verliert, so hat derjenige, der das Auge verloren hat, das Recht, nun zu verlangen, dass dem Einäugigen sein Auge auch ausgestochen wird. Oder wenn bei einem Autounfall beispielsweise einem Mann ein Fuß, der rechte Fuß, abgequetscht wurde, so hat derjenige, dem der Fuß abgequetscht wurde, das Recht, bei dem, der den Autounfall verursachte, die Abtrennung des rechten Fußes zu verlangen. Sollte aber diese Person aus Versehen einen offenen Fuß haben, also eine Wunde, dann muss erst diese Wunde zugeheilt werden und dann der Fuß abgetrennt werden, damit keine Übermäßigkeit der Schmerzen erfolgt, sondern nur so viel, wie ihm geschehen ist. Da bleibt uns beinahe der Verstand stillstehen, wenn wir uns das in der Praxis überlegen. Und dann sagen die noch, Brüder, lasst uns vereinigen, wir haben den gleichen Glauben und die gleiche Hoffnung, diese armen Leute. Ich wünschte ihnen beinahe, sie würden mal in so ein Land gehen und dort leben, aber bloß keinen Autounfall machen. Denn ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber das Gebot Nummer 1 im Orient bei einem Autounfall ist Fahrerflucht. Wenn Sie je in den Orient kommen und haben einen Autounfall, bitte unter allen Umständen weg und sich der Polizei stellen zur Schutzhaft. Denn Sie müssen damit rechnen, dass Sie dann sofort behandelt werden. 1:1. Ich kenne eine Geschichte in Syrien. Dort hat ein Fahrunternehmer, der hat einen großen, neuen, modernen Mercedes gehabt, fuhr auf der Autobahn durch die Wüste an einem Dorf vorbei und ein kleines Kind passte nicht auf, ein Mädchen, das rannte rein und wurde überfahren. Und der Mann machte den Fehler, dass er stoppte und runterging und guckte, ob er dem Kind helfen konnte. Eine normale menschliche Reaktion, aber es war schon tot. Schon sausten die Leute zusammen, Blut, ein Mensch ist umgekommen und Messer blitzten. Und wenige Minuten später thronte sein Kopf auf dem Mercedes-Stern. Nun war der Mann nicht allein, sondern hatte einen Bruder. Der Bruder fuhr den gleichen LKW und der war hinter ihm drein, etwa 5 oder 10 Minuten. Und der sah, da steht ja der Wagen meines Bruders, hat er irgendeine Panne oder ein Problem. Er fuhr vor und sieht den Kopf seines Bruders auf dem Mercedes-Stern. Muslim, drehte durch, Vollgas, rein in die Menge, überfuhr 12 oder 13 Leute, walzte sie buchstäblich unter die Räder, aber stoppte nicht, sondern Vollgas durch zur Polizei, Ehrensache, Blutrache, mit dem Mercedes-LKW. Das ist Recht. Denn das Recht muss erfüllt werden. Wir könnten in stundenlange Geschichten, Realberichte bringen über die Blutrache. Damit merken Sie, der Islam ist eine Religion aufs Recht aufgebaut. Wir aber sind aufgebaut aufs Kreuz. Denn am Kreuz hat Jesus die Schuld des anderen getragen, deshalb können und müssen wir vergeben. Nur um des Kreuzes willen haben wir den Zugang zur Gnade. Deshalb ist es für uns selbstverständlich zu vergeben. Bevor er mich um Vergebung bittet, habe ich ihm vergeben, wenn ich Christ bin. Denn der Geist Gottes treibt uns zur Vergebung. Nach dem Wort Jesu, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So habe ich auch zu vergeben, auch wenn sie nicht wissen, was sie getan haben. Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Der Geist Christi drängt uns darauf. Der Geist des Islams drängt die Leute zur Erfüllung des Rechts. Sie müssen erkennen den Unterschied in der Ethik. Das ist ein anderer Geist, das passt nicht zusammen. Sie können eine Sühne machen, aber dann muss bezahlt werden. Aber diese Sühne ist keine Vergebung, sondern das ist ein Rechtshandel, eine Erfüllung des Gesetzes. Und so konnte Khomeini den berühmten Satz sagen, der meines Erachtens die innerste Offenbarung des Geistes Khomeinis darstellt: Es ist besser, Unrecht zu tun, als Unrecht zu leiden. Es ist besser, Unrecht zu tun, als Unrecht zu leiden. Und Jesus hat das andere gelebt. Es ist besser, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun. Er hat seine Feinde nicht mit dem Hauch seines Mundes weggeweht. Er hat keine 12 Legionen Engel geholt und Israel ausradiert. Nein, er ging schweigend zum Kreuz der Allmächtige und hat die Unfähigen ihn töten lassen. Dann müssen wir erkennen, das Leben des Islams ist ein Leben unter dem Gesetz. Ich finde, das ist das, was die meisten Europäer gedanklich nicht nachvollziehen können, weil sie nicht mehr unter dem Gesetz leben, sondern in der Gnade. Unser Leben ist frei. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, deshalb wissen wir gar nicht mehr, was das heißt. Wer aber einmal länger in die Kultur und das Denken der Moslems hineingeht, weiß, dass der Moslem nicht nur denkt, dass er prädestiniert ist, sondern dass er tun muss. Die ganze Sprache des Islams ist aufgebaut auf den Begriffen, das musst du tun, das ist auf dir, das liegt auf dir, das ist deine Pflicht, das ist eine Ordnung, ein Gesetz. Alles, was Allah geoffenbart hat, ist Gesetz. Der Mensch muss das erfüllen, um vielleicht die Hoffnung zu haben, am Ende der Abrechnung durchzukommen. Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubt, der ist gerecht, ist die Antwort des Römerbriefes. Das heißt nicht, dass wir Gesetzlose sind, sondern wie wir jetzt schon ein paar Mal hörten, der Geist Gottes in uns ist das Gesetz. Gott hat das Gesetz und seine Gebote in uns gegeben, so dass das Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus Christus uns befreit hat vom Gesetz der Sünde und des Todes. Da gibt es 2 verschiedene Gesetze. Das eine ist in uns, das andere ist auf uns. Und wir sind von Christus befreit von dem Gesetz, das uns verurteilt, und befreit zu einer Gesetzmäßigkeit, die die Liebe uns gebietet, welche der Geist Gottes treibt zum Dienst und Opfer. Die sind Gottes Kinder. Im Islam ist das gesamte Leben der Religiosität und des Handels und der Ehe und was immer sie bringen, einschließlich der Sklaven und der Nicht-Moslems, unterm Gesetz geordnet. Es ist alles juristisch in einem diesseitigen und jenseitigen Gesetz festgenagelt. Sie können das auch mehr nachlesen in dem Büchlein Der Islam unter der Lupe oder was Ihnen Dr. Thomas gesagt hat in seinem Vortrag über das Gesetz im Islam. Und wenn man diese Dinge noch mehr unter die Lupe nimmt, bricht man durch und stößt durch zu einem falschen Verständnis des Menschen. Der Mensch wird nicht als Sünder angesehen, sondern als schwach. Er kommt nicht zu einer totalen Erkenntnis seiner Verdorbenheit, seiner Erlösungsbedürftigkeit, seiner Sünde. Das bedeutet, dass eigentlich Allah der Schuldige ist, dass der Mensch schwach ist, denn er hat ihn schwach geschaffen. Und so bleibt dem Menschen nichts anderes übrig, als zu warten, dass Allah ihn entweder in die Hölle wirft oder ins Paradies bringt, denn er hat ja doch nicht den Schwung und den Schlanz, sein Heil bei sich selber zu vollenden. Er kann zwar ein bisschen was tun und eine Menge beten und so weiter. Deshalb viele Türken, die beten nicht, weil sie sagen, was soll ich, was nützt, wenn ich dann alt bin, dann probiere ich noch mein Leben ein bisschen aufzupolieren und werde ein bisschen fromm. Aber eben nur, wenn sie alt werden. Denn reicht's aus oder reicht's nicht aus? Allah tut doch, was er will. Es ist eine große Hoffnungslosigkeit und eine Sinnlosigkeit im Religiösen drin. Auch wenn man noch so viel tut, dann weiß man nicht, reicht's nicht, klappt's nicht, vergibt er nicht, wem er will er mir, will er nicht. Das hängt also vom falschen Gottesbild ab, dass ein falsches Menschenbild da ist. Und das falsche Gottesbild kommt, weil kein Gottesbild in Christus geoffenbart wurde und kein Heiliger Geist die Tiefen der Gottheit erläutert. Der Heilige Geist ruft ja in uns Vater. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, das heißt direkt Inspiration. Da ist ein Kontakt da. Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das bedeutet, die Moslems können das ja gar nicht wissen, wer Gott ist. Und sie können ja gar nicht leben, wie Christus lebte, denn der Heilige Geist ist nicht drin. So wie Luther sagte, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten, gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt und erhält im rechten einigen Glauben. Sehen Sie, das fehlt im Islam. Es gibt keinen dritten Glaubensartikel. Deshalb, warum wollen denn die dann die Moslems und die Christen unter ein Joch binden? Das ist Nonsens, das geht gar nicht. Wir leben im Geist und nicht im Fleisch, obwohl den Fleisch immer wieder gegen den Geist rebelliert. Wir sind nicht weltfremd, aber wir sind Christusbewusst und geistgeboren. Und aus dem Grunde müssen wir bekennen, der Islam ist geistlich gesehen eine Lüge. Bedeutet in der barmherzigsten Formulierung einen Rückfall weit zurück hinter das Niveau des Alten Testamentes. Und wenn man denen entgegenkommen will, die ihn als Naturreligion bezeichnet, muss man sagen, ja, aber er ist eine vergiftete Naturreligion, in welcher der antichristliche Geist sämtliche Gebiete des Lebens durchsetzt hat. Nicht nur in der Dogmatik streitet der Geist des Islams gegen den dreieinigen Gott, den uns Jesus Christus geoffenbart hat, sondern auch in der Ethik und im Leben. Und gerade in der Ethik im Leben wird es deutlich, wie Jesus sagte, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Nun kann natürlich einer sagen, ja guckt euch doch mal die Christen an, die sind ja auch nicht besser. Natürlich, wir predigen auch nicht die Christen, sondern wir predigen Christus. Schaut euch Christus an, er hat das gelebt. Und er zieht uns in sein Leben hinein. Deshalb war das Wort heute Morgen von unserem Bruder ein sehr ernstes Wort, als er sagte, wenn wir ein anderes Evangelium leben, als wir verkündigen, dann sind wir in Gefahr, unter den Fluch zu kommen. Nun, wir kommen unter den Fluch, den Jesus für uns getragen hat. Wir haben den Fluch verdient, aber er hat ihn am Kreuz getragen. Er ist ans Fluchholz gegangen. Und deshalb leben wir nur von der Vergebung und haben nur von der Vergebung her das Recht, überhaupt das Haupt zu heben und über den Islam zu reden. Nicht als die Besseren, sondern als die, die von der Güte Jesu leben. So wollte ich Ihnen dieses Thema behandeln als Antwort auf die wachsenden Publikationen und die wachsenden Stellungnahmen der katholischen und evangelischen Kirche auf den Geist und Charakter des Islams, dass sie nicht in einem falschen Humanismus hier ein Opfer werden von einer aufweichenden Theologie, sondern klar erkennen, wie der Islam das Herz des Christentums angreift und vergiften will. Und wir hier nur eine einzige Möglichkeit haben, mit dem Schwert des Geistes klar die Wahrheit durchzuschneiden und in die Situation hinein den Gekreuzigten und Auferstandenen zu bezeugen, der existiert und vom Islam nicht in Frage gestellt werden kann, außer durch eine Lüge vom Vater der Lüge.